Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und hier geht es um lerntheoretisch und stimmpädagogisch fundiertes Arbeiten mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Heute spreche ich über den weiblichen Stimmwechsel. Und bevor wir da aber richtig einsteigen, möchte ich mich einmal bedanken bei allen, die mir Nachrichten geschrieben haben, E-Mails geschrieben haben, Instagram-Nachrichten geschickt haben und so schönes, motivierendes Feedback gegeben haben zu diesem Podcast. Das ist total schön für mich, weil es mir Kraft gibt und Mut gibt, weiterzumachen. Und auch hier noch meine herzliche Einladung an dich, wenn du Fragen hast an mich, Wünsche und Ideen für Podcast-Folgen, schreib sie mir sehr gerne, denn ich mache diesen Podcast natürlich, weil ich selber total Lust darauf habe und mir das viel Spaß macht, aber eigentlich natürlich, weil ich dir helfen möchte, weil ich musikalische Bildung in Deutschland verbessern möchte und mehr musikalische, kreative Energie in unserer Gesellschaft lebendig sehen möchte. Und deshalb hilfst du mir dabei, indem du mir sagst, was deine Herausforderungen sind und ob es da Fragen gibt, bei denen ich dich vielleicht unterstützen kann. Jetzt aber geht's endlich los, rein in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Stimmwechsel bei Mädchenstimmen. Was sollten wir darüber eigentlich wissen? Darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Folge. Und ich bin aber heute nicht allein, sondern ich habe einen Gast bei mir, die eine ausgewiesene Expertin für Mädchenstimmen ist. Sie ist Gründerin und Leiterin eines preisgekrönten Mädchenchores, leitet eine große Mädchensingschule mit insgesamt rund 200 aktiven Sängerinnen zwischen 5 und 23 Jahren und sie ist selbst in einem der berühmtesten Mädchenchöre des Landes musikalisch groß geworden. Sie leitet außerdem den Masterstudiengang Kinder- und Jugendchorleitung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Herzlich willkommen, Friederike Stamer. Schön, dass du hier bist.
Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Erinnerst du dich noch an deinen eigenen Stimmwechsel?
Ich selbst erinnere mich gar nicht an meinen Stimmwechsel. Also, das hätte ja eine Phase sein können, wo sich etwas plötzlich anders angefühlt hätte als vorher. Ich habe aber eben keinerlei Erinnerung daran. Aber ich habe kürzlich meine Studierenden mal gefragt, also vor allem meine Studentinnen, ob sie sich an ihren Stimmwechsel erinnern. Und das war ein ganz interessantes Bild, weil sich mehrere gar nicht erinnerten, manche aber auch sehr deutlich. Wirklich, also insbesondere eine Studentin meinte, dass sie beinahe traumatische Erinnerungen daran hätte, weil sie ganz normal als Kind sozusagen gesungen hat. Und dann gab es eine Phase, in der ihr plötzlich immer nachgesagt wurde, dass sie so leise singt und gar nicht mehr hörbar ist. Und das so negativ konnotiert wurde, dass sie wirklich sich dann eigentlich gar nicht mehr richtig getraut hat zu singen. Und rückblickend denkt sie eben, das muss der Stimmwechsel gewesen sein. Aber er wurde nicht als solcher erkannt und insofern auch nicht begleitet. Was schade ist, weil sie eigentlich dadurch so viele Negativerlebnisse mitgenommen hat aus dieser Phase.
Ja, das ist sehr interessant, weil es gibt ja häufig so Kinder, die total sangesstark sind und dann in einer bestimmten Phase so ein bisschen abtauchen. Und ich glaube, wenn man da nicht so bewusst hinguckt, was die Gründe sein können, dann ist man ja auch manchmal so wie ein bisschen enttäuscht von so einem Kind und denkt so, hä, sonst warst du doch immer so eine Stimmführerin, wieso bist du jetzt eigentlich nicht mehr so präsent? Und ich glaube, da ist das einfach ein Aspekt, der total wichtig ist, dass man darüber einfach auch ein bisschen Bescheid weiß und das im Blick haben kann, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Ja.
Ja, genau. Also wir haben in unseren Chören immer wieder Beispiele gehabt von Mädchen, die wirklich so unsere totalen Solistinnen als Kinder waren. Also ich sage jetzt mal als 9-, 10-jährige, glockenklare, golden klingende Stimmen hatten. Und dann hat man ja das Gefühl, ja, die setze ich jetzt immer als Solistin ein. Es ist so wunderschön, wenn die singen. Und dann gab es plötzlich Phasen, vielleicht mit 12 oder so, wo man dachte, was ist denn mit der los? Und das, also rückblickend muss man wirklich sagen, das waren immer Phasen, in denen die im Stimmwechsel waren. Die Stimmen haben später auch immer wieder schön geklungen, aber man musste sie einfach aktiv positiv durch den Stimmwechsel begleiten, damit sie sich nicht in dem Stimmwechsel falsche Muster angewöhnen.
Ja, und da sind wir eigentlich ja schon mitten im Thema. Also die Frage eben, was ist so das Alter, in dem man so sensibilisiert sein sollte, wann der Stimmwechsel bei Mädchen stattfinden kann?
Ich denke, dass der Stimmwechsel in der Phase stattfindet, in der man auch pubertätsbedingte Veränderungen wahrnimmt. Also genau, wenn ich irgendwie plötzlich sehe, das Längenwachstum setzt ein und auch ansonsten sind körperliche Veränderungen wahrnehmbar oder oft merkt man das ja eigentlich auch, also die Pubertät merkt man ja eigentlich auch im Verhalten. Genau, die werden viel alberner oft, die Mädchen in der Phase und sie kleiden sich anders und so weiter. Und genau, wenn man diese Phänomene wahrnimmt, dann geht es oft einher auch mit stimmlichen Veränderungen. Also ich würde grob sagen, ab 11 Jahren circa haben wir auf dem Schirm, dass es dass stimmliche Einschränkungen eben stimmwechselbedingt auftreten könnten und dann zieht sich das durch die Jahre 12, 13, 14.
Und was sind so die Merkmale? Wie kann sich das äußern, der Stimmwechsel? Woran kann jetzt eine Chorleiterin oder Chorleiter hören, dass dieses Mädchen sich vielleicht möglicherweise im Stimmwechsel befindet?
Insgesamt muss man sagen, dass der Stimmwechsel bei Mädchen relativ schlecht erforscht ist. Insofern alles, was ich sage, speist sich vor allem aus der eigenen Erfahrung und auch aus etwas Literatur, die es dazu gibt. Meiner eigenen Erfahrung nach sind mögliche Symptome des Stimmwechsels eine Form von Heiserkeit oder Rauigkeit. Gleichzeitig würde ich sagen, dass man im Stimmwechsel oft plötzlich die Registerstruktur der Stimme deutlicher wahrnimmt. Also bei der kindlichen Stimme spricht man manchmal von einem sogenannten Einheitsregister. Natürlich haben auch Kinder eine Kopfstimme und eine Bruststimme. Aber klanglich gesehen liegen diese beiden Register oft ziemlich nah beieinander. Es gibt auch viele Gegenbeispiele. Aber bei vielen Stimmen ist es so, dass sie eigentlich in jeder Lage relativ ähnlich klingen. Im Stimmwechsel treten bei vielen Mädchen dann deutlichere Unterschiede auf. Und das führt natürlich dazu, dass plötzlich das Thema Registerübergang eine größere Rolle spielt. Also im klassischen Gesang wollen wir möglichst eine ausgeglichene Klanglichkeit über die verschiedenen Lagen hinweg erreichen. Und wenn jetzt die Kopfstimme und die Bruststimme aber ganz unterschiedlich klingen, dann beschäftigt uns einfach, wie kommen wir von der Bruststimme in die Kopfstimme und andersherum. Genau, und das nehmen Mädchen dann eben so wahr, dass sie das Gefühl haben, sie können vielleicht in einer Lage nicht mehr richtig singen oder sie fangen plötzlich intuitiv an, sich darüber Gedanken zu machen, wie komme ich jetzt überhaupt über diese Schnittstelle sozusagen hinweg. Und noch eine dritte Auffälligkeit, vielleicht ist das auch die, die den Mädchen eigentlich am allermeisten auffällt, ist, dass die Höhe oft nicht mehr ganz so mühelos erreicht werden kann. Also die Kinderstimme kann in der Regel, wenn sie ein bisschen trainiert ist, sehr mühelos bis in höchste Höhen singen. Und im Stimmwechsel, beziehungsweise dann eben auch danach, müssen wir oft neue Wege in die Höhe quasi erlernen, weil die Höhe zwar nach wie vor da ist, aber sozusagen nicht mehr so mühelos erreicht wird, sondern man das bisschen durch unterschiedliche Technik neu erlernen muss. Und gerade wenn man dann Kinder hat, die immer ganz selbstverständlich im Sopran gesungen haben, kann es eben sein, dass sie plötzlich das Gefühl haben, sie sind im Sopran überhaupt nicht mehr richtig. Es tut ihnen weh, in der Höhe zu singen oder es ist mühevoll, es kommt überhaupt nichts mehr raus. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man sie dabei begleitet, damit es einerseits nicht zu Frustration kommt und andererseits auch nicht zu falschen technischen Angewohnheiten.
Das heißt ja eigentlich, könnte man sagen, dass einmal in der Höhe es Schwierigkeiten geben kann, weil der Zugang einfach ein anderer, also anders gefasst werden muss.
Und verstehe ich es richtig, dass auch diese Übergangslage quasi eine, in Anführungsstrichen, eine Problemstelle werden kann oder eine Problemlage? Oder könntest du das nochmal konkretisieren? Was ist ungefähr der Übergang? In welchem Tonraum befinden wir uns da?
Also insgesamt liegt ja die Kinderstimme aufgrund der kürzeren Stimmlippen im Vergleich zu Erwachsenen höher als die Erwachsenenstimme. Das kann man natürlich pauschal sagen, weil ja Kinder die ganze Zeit im Wachstum begriffen sind. Aber grob würde ich sagen, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass eine Stimme eines Grundschulkindes ungefähr eine Quarte höher liegt als bei einer erwachsenen Frau. Und wenn man davon ausgeht, dass der Registerwechsel, der Registerübergang bei erwachsenen Frauen oft so um den Ton D1 herum liegt, dann wäre das also bei Grundschulkindern eher der Ton G1, immer mit Variationen nach oben und nach unten. Und im Zuge des beschleunigten Längenwachstums, der ja auch bei Mädchen stattfindet, nicht ganz so stark wie bei Jungs, wachsen eben auch die Stimmlippen und dadurch senkt sich auch dieser Registerwechsel. Ich würde den Registerwechsel vielleicht suchen bei F1, E1, S1 ungefähr. Wie gesagt, die Mädchen sind ja auch im Wachstum begriffen. Insofern gibt es da erstens Veränderungen über den Stimmwechsel hinweg und natürlich auch individuelle Veränderungen.
Ja, genau. Ich glaube halt, das hilft ja auch, wenn man erstmal so einen Anhaltspunkt hat, in welcher Tonlage höre ich mal ein bisschen besonders hin oder ungefähr wo können sich diese Probleme vielleicht zeigen. Und eine Sache, die man ja auch oft hört, dass die Stimme so ein bisschen hauchiger wird und die Stimmlippen nicht so richtig schließen für eine gewisse Zeit oder dass da sozusagen in bestimmten Lagen vielleicht auch Schwierigkeiten gibt. Würdest du das auch so bestätigen oder was denkst du dazu?
Ja, ich würde das schon bestätigen. Man darf es einfach alles nicht zu pauschal sehen. Der Stimmwechsel verläuft genauso individuell, wie auch die Stimmen alle individuell sind. Wenn man allerdings in die Literatur guckt, dann sieht man da oft, liest man oft sehr pauschal den Satz, im Stimmwechsel der Mädchen klingt die Stimme heiser und behaucht. Das kann ich so pauschal eben nicht bestätigen. Es gibt wirklich auch ganz viele Mädchen, die sehr unauffällig und mit absolut klarer Stimme durch den Stimmwechsel hindurchgehen. Aber es gibt auch die anderen Beispiele. Also genau, wie vorhin schon angesprochen, eben die Mädchen mit den ganz klaren, glockigen Stimmen, die plötzlich anscheinend längere Phasen von Rauigkeit oder Heiserkeit haben.
Ja, und da kommt ja auch so ein psychologischer Moment dazu. Also gerade jetzt Mädchen, die vielleicht besonders solistische Aufgaben übernommen haben und dann plötzlich merken, die Stimme funktioniert nicht mehr so, die sich damit vielleicht auch besonders identifiziert haben. Für die kann das ja dann vielleicht auch noch mehr als eine Einschränkung wahrgenommen werden, als vielleicht möglicherweise für ein anderes Mädchen, was nicht so stark mit ihrer eigenen Gesangsstimme so identifiziert ist, als etwas, was sie besonders für ihre Identität auch als so eine besondere Bedeutung hat vielleicht, gell? Es gibt, ich habe nochmal so ein bisschen auch recherchiert, was gibt es eigentlich so über, was findet man im Netz so über Mädchenstimmenwechsel, wenn man da mal einfach googelt. Und ich bin auf das Online-Gesundheitsmagazin von der AOK gestoßen, wo es Gesundheitstipps für Eltern gibt. Das fand ich sehr interessant, wo einfach nochmal steht, was man beachten sollte beim Stimmwechsel. Da wird immer von Stimmbruch gesprochen, sowohl bei Jungen und bei Mädchen, dass es den Stimmwechsel in beiden Geschlechtern gibt und dass die Stimme geschont werden sollte, nicht besonders viel geschrien und nicht besonders durch Singen strapaziert werden sollte. Und dann gibt es eben den Satz, den ich gerne einmal vorlesen möchte und vielleicht magst du dazu sagen, was du dazu denkst. Da steht, hat ihr Kind, egal ob Junge oder Mädchen, regelmäßig Gesangsunterricht, singt in einem Chor oder spielt Theater, kann es zu Stimmstörungen kommen. Deswegen sollten Kinder im Stimmbruch bei diesen Aktivitäten eine Pause einlegen. Gesangspädagogen können in dieser Zeit an der Stimmbildung ihres Kindes arbeiten, es sollte aber nicht aktiv singen oder auf der Theaterbühne laut sprechen. Was denkst du zu dieser Aussage?
Ich denke, dass die Aussage, dass in Bezug auf Singen oder Sprechen im Stimmwechsel pausiert werden sollte, dass sie veraltet ist und dass die neuere Meinung eigentlich ist, dass ohne Probleme durch den Stimmwechsel hindurch gesungen und natürlich auch gesprochen werden kann.
Genau, ich würde jetzt ergänzen, bei jungen Stimmen kommt es ja auch immer darauf an, in welcher Phase des Stimmwechsels sie sich befinden. Und wenn sie natürlich in der akuten Wachstumsphase sind, würde man sie auch keine, also einfach sehr eingeschränkt und sehr behutsam nur mit der Stimme umgehen lassen. Was nicht heißt, dass Singen an sich gefährlich ist, aber in Extremlagen würde ich sagen, sollte man das im männlichen Stimmwechsel durchaus in einer bestimmten Phase vermeiden. Würdest du das bei Mädchenstimmen auch sagen? Gibt es da sozusagen eine bestimmte Literatur, die man vielleicht eher nicht nutzen sollte oder eine Stimmlage, wenn man sagt, vielleicht einfach mal nicht Sopran 1 singen für eine Zeit oder was sollte man da berücksichtigen?
Ja, genau. Darauf achten wir eben in den Mädchenchören oder natürlich auch in gemischten Kinderchören, in denen Mädchen singen, gleichermaßen. Also wie schon beschrieben, ist eben gerade das Erreichen der Höhe kann oft mühevoll sein im Stimmwechsel, was eigentlich nur damit zusammenhängt, dass eben neue Wege in die Höhe erlernt werden müssen. Aber da kann es dann sehr hilfreich und förderlich sein, dass eben Mädchen in der Phase des Stimmwechsels weder im Sopran 1 singen noch im Alt 2, weil man sich genauso auch in der Bruststimme festsingen kann. Mädchen, die sich im Stimmwechsel befinden, sind oft gut in den Mittelstimmen aufgehoben. Bei uns wäre das dann Sopran 2 und Alt 1 oder in einer dreistimmigen Einteilung eben im Mezzo. Diese Mittellage muss ja auch trainiert werden, denn gerade da ist ja die Frage des Registerübergangs besonders relevant und gleichzeitig ist es eben schonend, nicht in den Extremlagen zu singen.
Aber das ist ja schon mal eine total gute Hilfestellung für Leute, die Literatur suchen, für Mädchenstimmen in diesem Alter, dass sie einfach nochmal gucken, dass es vielleicht nicht zu extreme Lagen umfasst. Das kann man vielleicht schon so zusammenfassen. Würdest du sagen, wir sollten unsere Sängerinnen über den weiblichen Stimmwechsel aufklären? Oder denkst du, das gibt dann eher so ein übertriebenes Problembewusstsein, dass dann alle sagen, ah ja, jetzt denke ich auch, ich bin ein bisschen heiser und ah ja, jetzt ist so belegt und jetzt mache ich lieber mal eine Pause. Wie würdest du sagen, sollte man auch in der Kommunikation mit den Kindern mit diesem Thema umgehen?
In der chorischen Praxis in der Gesamtgruppe spreche ich eigentlich nicht über den Stimmwechsel. Aber wir haben das Glück, dass wir Stimmbildnerinnen haben, die mit den Mädchen arbeiten. Und da weiß ich, dass das schon oft Thema ist. Und zwar wird es eben dann thematisiert, wenn sich plötzlich neue Probleme ergeben, die so vorher nicht bekannt waren und daraus vielleicht Frustration entsteht. Dahingegen erfolgt die Aufklärung nie so, dass etwas zum Problem gemacht wird, was vielleicht überhaupt kein Problem darstellt, sondern im Gegenteil, es wird darüber aufgeklärt, dass sich die Stimme in einer Phase der Veränderung befindet und dass das aber eben nur eine Phase ist, durch die man gemeinsam durchgeht und dass danach ganz vieles Neues und Schönes möglich sein wird.
Jetzt vielleicht eine Frage, die jetzt einmal kurz negativ formuliert ist, weil es vielleicht doch auch gut ist, sich einmal kurz bewusst zu machen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn man gar keine Rücksicht nimmt auf die Schwierigkeiten in dieser Phase? Kann man ernsthaft Schaden anrichten oder sagst du, eigentlich gibt es so eine Strategie, die intuitiv im Körper verankert ist, dass man dann da irgendwie so ein bisschen sich so selbst durchnavigiert?
Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, dass es den Stimmwechsel bei Mädchen auch gibt und auch mit welchem Symptom er einhergehen kann. Wir haben immer wieder Fälle, leider auch bei uns im Chor gehabt, in denen die Mädchen nicht engmaschig betreut wurden und sich in Lagen festgesungen haben, ohne dass es uns aufgefallen wäre. Vermutlich den Mädchen eben auch selbst zu spät. Das waren in mehreren Fällen Mädchen, die als Kinder immer ersten Sopran gesungen haben und aus Macht der Gewohnheit da auch immer weiter gesungen haben. Und dann irgendwann, aber wirklich schon als ältere Jugendliche, also ich sag jetzt mal mit 14, 15, kamen und gesagt haben, eigentlich fällt ihnen das Singen in der Höhe schon seit Ewigkeiten schwer. Und dann wurden sie engmaschiger betreut in der Stimmbildung und darüber fiel auf, dass sie sich wirklich vollkommen falsche Druck- und Spannungsmuster angewöhnt haben, mit denen sie die Höhe irgendwie erreichen konnten, aber eben nur unter der Aufwendung von Druck oder zu hoher Spannung. Und gleichermaßen hat das sich oft manifestiert in einem besonders deutlichen klanglichen Registerwechsel eben zwischen Kopf- und Bruststimme, weil die Stimmen so unterschiedlich gebraucht wurden. Und das Problem ist, dass, also das heißt jetzt nicht unbedingt, die Stimmen müssen da nicht sofort krank sein, aber das sind ja Mädchen gewesen, die wahnsinnig viel Energie und Zeit und Liebe in ihr Singen investiert haben. Und diese einmal erlernten Druckmuster wieder umzustellen, ist wahnsinnig schwierig. Unser Körpergedächtnis ist ein sehr gutes Gedächtnis. Und einmal erlernte Muster umzustellen, gelingt uns nur mit sehr viel Ausdauer und Mühe. Insofern waren die Druckmuster, die sie sich innerhalb des Stimmwechsels angewöhnt hatten, oft Muster, in denen sie jahrelang weitergesungen haben und sozusagen technische Probleme, die sie mit in ihr junges Erwachsenenleben auch mitgenommen haben. Also es war sehr schwierig, die Stimmen wirklich zu klanglich ausgeglichenen Stimmen über alle Lagen hinweg auszubilden. Und das ist halt schade, wenn einem das Singen so wichtig ist und sie es eigentlich verdient hätten, technisch besser begleitet zu werden.
Gibt es konkrete stimmbildnerische Übungen, die du empfehlen könntest oder stimmbildnerische Mittel, die helfen können, in dieser Zeit die Mädchenstimmen gut zu begleiten? Jetzt vielleicht einfach konkret auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie so ein bisschen was in ihre konkrete chorpädagogische Praxis mitnehmen können?
Also es gibt einige Empfehlungen, die ich für die chorische Praxis einfach gerne mitgeben würde. Erstens würde ich vermeiden, zu früh feste Stimmeinteilungen vorzunehmen. Das betrifft eigentlich gar nicht nur die Phase des Stimmwechsels, sondern insgesamt muss man davon ausgehen, dass man unter Kindern auch vor dem Stimmwechsel selten tiefe Alti findet. Und deswegen macht es oft im Chor dann auch keinen Sinn, Kinder in den Alt fest einzuteilen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch Stücke singen kann, in denen mal eine tiefere Stimme vorkommt. Aber da würde ich möglichst durchwechseln, damit es eben nicht immer nur die gleichen Kinder sind, die nur ein Register erleben. Das Gleiche gilt genauso für die Höhe. Also so lange wie möglich ist es günstig, möglichst die gesamte Tessitura, also den gesamten Stimmumfang auszuschöpfen. Genau, dann gibt es auch noch ein paar allgemeine stimmbildnerische Dinge. Wir versuchen immer, die Stimmen so auszubilden, dass Lautstärke insbesondere über ein Gefühl von Resonanz erzielt wird und nie über ein Gefühl von Druck, um eben Überspannung zu vermeiden und trotzdem Klangstrategien zur Verfügung zu stellen, mit denen die Kinder das Gefühl haben, dass sie eben auch laut singen können oder durchsetzungsstark sozusagen sind. Das ist ja auch insgesamt für die Persönlichkeitsentwicklung gut, wenn man seine Stimme als durchsetzungsstark empfinden kann und damit flexibel umgehen kann. Gleichzeitig gibt es auch ganz konkrete Übungen, also sehr geeignet auch für ganz verschiedene Bereiche und Altersgruppen sind Glissando-Übungen, insbesondere aber auch in der Phase des Stimmwechsels. Ich habe ja schon angesprochen, dass möglicherweise der Registerübergang zwischen Kopf- und Bruststimme thematisiert werden muss. Und darüber kommt man natürlich besonders gut mit glissandierenden Übungen, die eben in einer Lage, in der intuitiv eher die Kopfstimme gewählt würde, begonnen wird und das dann heruntergliszandiert wird in den Bereich der Bruststimme, um klanglich möglichst störungsfrei, nenne ich es mal, eben in die Bruststimme zu finden.
Das heißt, um es ganz konkret zu machen, besser glissandi von oben nach unten als von unten nach oben, richtig?
Ja, ganz genau. Bei sämtlichen Übungen, aber natürlich auch bei solchen glissandierenden Übungen, kann man sich immer noch die Frage stellen, wähle ich Klinger, wähle ich Vokale? Insgesamt habe ich das Gefühl, dass mit Kindern und jungen Menschen Vokalglissandi an sich besser funktionieren, denn um auf Klingern resonanzreich zu singen, muss ich es eigentlich schon erlernt haben, dass ich eine gute innere Resonanzraumeinstellung habe, damit die Übungen überhaupt Sinn machen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Als Erwachsene summen wir vielleicht gerne, aber das Summen, beim Summen tendieren wir natürlich dazu, den Mund und damit auch den Kiefer und so weiter sehr geschlossen zu haben, weil man ja gar nicht sieht, was hinter den Lippen so passiert, oder nur etwas mühevoll das sieht. Und insofern kann es leicht dazu führen, dass eben Summen auf M mit sehr wenig Resonanz einhergeht, weil die ganzen Resonanzräume eben sehr eng gehalten werden.
Nur ganz kurz, damit wir kurz alle mitnehmen, kannst du nochmal sagen, was sind die Klinger, die wir stimmbildnerisch nutzen können, die wir zur Verfügung haben?
Also die typischen Klinger wären M, N und M. Das waren M, N und NG. Darüber hinaus gibt es auch andere Laute, die wir als Klinger nutzen können. Also zum Beispiel wird im Gesang gerne genutzt das Lippenflattern. Zum Beispiel so. Oder auch ein gerolltes R könnte als Klinger genutzt werden. Oder auch Zischlaute sozusagen. Oder Z.
Und da ist eben wichtig, dass die stimmhaft sind und nicht stimmlos. Richtig? Bei W und S zum Beispiel.
Genau. Und Vokalglissandi hingegen wären eben Glissandi zum Beispiel auf da könnte man natürlich alle Vokale wählen. Ja, und jetzt kann man sich eben überlegen, welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen konsonantischen Klinger und die verschiedenen Vokale. Das U spricht sehr gut die Kopfstimme an und ist deswegen stimmbildnerisch besonders gut geeignet, wenn resonanzreich in der Kopfstimme gesungen werden soll. Darüber hinaus verfügt das U nämlich automatisch noch über hervorragende resonatorische Eigenschaften, da beim U automatisch der Kehlkopf etwas tiefer steht als zum Beispiel beim A oder beim I. Das heißt, ich nutze sehr gerne das U in der Stimmbildung, sowohl bei Kindern als auch bei Mädchen, die sich im Stimmwechsel befinden. Und dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob ich für den Einstieg in eine Übung zusätzlich einen Klinger davor schalte, damit wir keinen harten Glotteseinsatz haben. Und daraus könnte dann resultieren, dass eine Übung zum Beispiel auf W beginnt und dann mit einem U weitergeführt wird. Also wu, wu, wu. Könnte zum Beispiel eine Übung sein. Ein anderes Thema, was ich in Übungen in der Phase des Stimmwechsels auf jeden Fall mit einbringen würde, wäre, wie bereits angesprochen, der leichtere Zugang zur Höhe oder vielleicht der Zugang zur Höhe, der neu erlernt werden muss. Wenn die Höhe erstmal nicht wie gewohnt anspringt, dann nutzen wir eben intuitiv oft Druck, um Höhe trotzdem zu produzieren. Und eigentlich ist es aber förderlich, dass wir lernen, nicht mit Druck, sondern im Gegenteil mit Entspannung und vielleicht einem sogenannten Abschlanken in die Höhe führen. Das bedeutet, dass wenn ich arpeggierende Übungen habe, von denen ich gleich eine vormache, wir nach oben hin unbedingt Decrescendo denken sollten. Das könnte also zum Beispiel eine Übung sein, die so geht. Jetzt habe ich extra decrescendiert in die Höhe. Gleichzeitig versuche ich auch die Übungen immer so zu gestalten, dass der höchste Ton unbetont ist. Also dass kein Akzent oder keine konkrete Betonung eben in der Höhe stattfindet.
Noch eine letzte Frage zur stimmbildnerischen Übung. Denkst du, dass Staccato-Übungen gut sind in der Phase des Stimmwechsels oder würdest du in der Phase eher davon abraten?
Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängt, wie sie gestaltet sind. Ich nutze schon auch Staccato-Übungen. Allerdings achte ich dann sehr genau darauf, beziehungsweise sensibilisiere auch sehr stark dafür, dass der Stimmeinsatz immer weich bleibt, auch bei kurzen Tönen. Weich und klar. Wenn die Gruppe stimmlich so sensibilisiert ist, dass sie einschätzen kann, ob der Stimmeinsatz klar und weich ist, würde ich denken, kann man Staccato-Übungen nutzen. Ansonsten würde ich sie vielleicht aussparen.
Und da ist ja auch die Anbindung an den Körper wichtig, ich meine prinzipiell beim Singen, aber ja, bei Staccato-Übungen eben muss es noch bewusster hergestellt werden. Deswegen ist das wahrscheinlich etwas, was vielleicht eher für eine singerfahrenere Gruppe vielleicht auch eine gute Übung ist und vielleicht nicht für eine Klasse, die nicht so viel bisher gesungen hat und dann in dieser Phase zum Beispiel jetzt besonders viel im Musikunterricht singt. Könnte man vielleicht so zusammenfassen?
Ja, genau. Eine Sache, die ich noch gar nicht gesagt habe, aber die auch sehr wichtig ist, ist insgesamt, dass ja in der Phase der Pubertät die Kinder oder dann jungen Jugendlichen oft so ein bisschen den intuitiven Bezug zu ihrem Körper verlieren. Also der Körper verändert sich, vieles wird vielleicht so ein bisschen peinlich oder so. Und Kinder, die oft in so einer ganz natürlichen Körperlichkeit sind, wissen plötzlich nichts mehr gefühlt mit ihrem Körper anzufangen, was sich dann darin äußert, dass die Kinder im Chor vielleicht vorher immer ganz selbstverständlich auf beiden Beinen gefühlt fest verankert im Boden standen. Und plötzlich stehen sie eben lieber so, dass sie nur ein Bein belasten und kippeln so ein bisschen hin und her. Oder auch arbeitet man im Kinderchor oft sehr intuitiv, ganz viel mit Bewegungen und das wird dann in der Pubertät plötzlich alles peinlich. Aber gerade das ist natürlich total wichtig. Also sowohl, dass man sozusagen die Bodenhaftung nicht verliert und eben Kraft aus einem guten Stand gewinnt und gleichzeitig auch den Körper nutzt, um durch sängerisch fördernde Bewegungen der Stimme zu helfen. Das ist total wichtig. Und gerade in der Pubertät müssen wir darauf achten, dass das nicht verloren geht.
Jetzt weiß ich, dass du eine kleine Feldstudie quasi in deinem eigenen Chor gemacht hast und altershomogene Gruppen zusammengestellt hast, mit denen du eine winzig kleine Aufnahme gemacht hast, wo man so ein bisschen hört, quasi, wie sich die Stimmgebung doch verändert und die Stimmfarbe durch die verschiedenen Altersgruppen hinweg, auch wenn das natürlich ein Kontinuum ist in dieser Entwicklung. Trotzdem fand ich das sehr, sehr spannend, als ich das gehört habe. Vielleicht magst du das einmal vorstellen.
Ja, genau. Ich hatte mich mit dem Stimmwechsel bei Mädchen noch mal intensiver beschäftigt und eben auch nach Literatur geguckt. Und es gibt halt leider nicht sehr viel Literatur über den Stimmwechsel bei Mädchen. Die Person, die am intensivsten darüber geschrieben hat, ist die Amerikanerin Lynn Gackrill. Und die hat unter anderem Phasen des Stimmwechsels bei Mädchen versucht zu klassifizieren. Damit habe ich mich beschäftigt, die habe ich mir durchgelesen und teilweise habe ich mich darin wiedergefunden oder teilweise habe ich meine eigene Erfahrung darin wiedergefunden. Teilweise kam es mir auch ein bisschen zu radikal vor. Und insofern dachte ich, ach, jetzt nehme ich einfach mal die verschiedenen Altersgruppen auf. Ich habe da mit den 10-Jährigen begonnen, denn auch Lynn Gackel nennt die Stufe 1 die Kindheit und sagt, dass das eben typischerweise Kinder von 8 bis 10 Jahren sind. Also haben wir mit den 10-Jährigen begonnen. Und die letzten, die wir aufgenommen haben, waren 16-Jährige. Also das wäre bei Lynn Gackel die Stage 3, die Stufe 3, die jungen Erwachsenen. Und als ich das selbst dann angehört habe, war ich total überrascht, wie groß die Unterschiede sind im Verlauf dieser 11 Jahrgänge und wie klar eigentlich genau das, was Lynn Gackel beschreibt, auch zu hören ist. Um die Entwicklung der Stimmen hörbar zu machen, habe ich in unserem Chor eben die 10- bis 16-Jährigen nach Jahrgangsstufen sortiert aufgenommen. Und zwar alle mit dem Lied »Maria durch ein Dornwald ging«, in gleicher Tonart natürlich. Und dann habe ich diese Aufnahmen zusammengeschnitten. Das heißt, man hört jetzt eine Aufnahme, in der es fließende Übergänge gibt. Also es sind die Altersstufen 10 bis 16 Jahre, das heißt, es sind 7 verschiedene Gruppen. Und die Gruppengrößen waren immer so ungefähr 5 bis 8 Mädchen, die gemeinsam singen. Wenn wir die Aufnahme hören, dann werde ich immer darüber sagen, welche Altersgruppe gerade singt. Ich sage der Kürze halber einfach nur die Zahl. 10. Elf. Zwölf.
Jetzt könnt ihr ja einmal kurz auf Stopp drücken und kurz selber reflektieren, was ihr für Veränderungen wahrgenommen habt, um eure Ohren zu schulen. Und jetzt reflektiert das einmal kurz Friederike Stamer.
Ja, also wie gesagt, fand ich es total spannend, diese Veränderungen über die Zeit zu hören. Die 10-Jährigen und die 11-Jährigen würde ich noch als typische Kinderstimmen bezeichnen. Wobei man bei den 11-Jährigen meines Erachtens schon den größeren Resonanzraum wahrnehmen kann. Also natürlich wachsen auch da die Kinder schon und lernen vielleicht auch in dem einen Jahr mehr, in dem sie bei uns singen, etwas. Auf jeden Fall, genau, nehme ich den Klang als resonanzreicher wahr. Dann kommen die 12-Jährigen und die 13-Jährigen und das, denke ich, hört sich in dieser Aufnahme so an wie die Hochphase des Stimmwechsels. Also ich nehme es so wahr, dass der Luftanteil, insbesondere bei den 12-Jährigen, deutlich höher ist als in den anderen Altersstufen. Und dass man auch Elemente von Rauigkeit in den Stimmen wahrnehmen kann. Gleichermaßen blitzt sowohl bei den 12- als auch bei den 13-Jährigen schon so etwas durch wie die zukünftige Frauenstimme sozusagen. Was ich vor allem ausmache an dem kleinen Vibrato, was sich da einschleicht. Ein Vibrato, das noch nicht voll ausgeschwungen ist, sondern vielleicht als kleine Unruhe im Klang wahrgenommen werden kann. Aber genau, irgendwie merkt man dann schon, dass es eine Stimmqualität ist, die man nicht wirklich mehr als Kinderstimme bezeichnen kann. Und ab 14 Jahren, das wäre die Stufe 3 bei Lynn Gackel und die nennt sie dann auch schon junge Erwachsene, hört man wirklich, dass die Mädchen in ihrer neuen Stimme quasi angekommen zu sein scheinen. Die Unterschiede zwischen den 14-, 15- und 16-Jährigen sind gar nicht mehr so groß. Bei den 15-Jährigen ist eine Stimme drin, die immer noch ein bisschen unruhig ist. Also wie schon beschrieben, kann der Verlauf ja eben auch sehr individuell sein. Und das ist jetzt ja auch nicht allgemein repräsentativ. Aber ja, insgesamt so vom Resonanzraum und von der Vibrato-Amplitude, von der Wärme in den Stimmen, klingen die 14- bis 16-Jährigen doch durchaus sehr ähnlich.
Und ansonsten würden wir noch einmal kurz zusammenfassen, die wichtigsten Dinge zum weiblichen Stimmwechsel für die Arbeit in der Praxis. Also ich würde sagen, wichtig ist überhaupt sensibel zu hören. Wie entwickeln sich unsere Mädchenstimmen, mit denen wir arbeiten, in dem Altersspielraum zwischen 11 und 14 Jahren, würde ich mal sagen, dass wir da besonders unsere Ohren spitzen. Wir wissen, dass sich der weibliche Stimmwechsel äußern kann durch einen stärkeren, in Anführungsstrichen, Bruch zwischen Kopf- und Bruststimme, einer gewissen Heiserkeit, einer etwas größeren Mühe in der Höhe, dass wir darauf bewusst reagieren, Extremlagen vermeiden für Mädchen, die sich im Stimmwechsel befinden und darauf achten, dass wir, wenn es irgendwie möglich ist, sie auch mal einzeln hören, damit wir sie ein bisschen stimmpädagogisch begleiten können und nicht uns etwas durchrutscht quasi, was wir einfach in der großen Gruppe nicht hören können. Und besonders hilfreich sind glissandierende Übungen von oben nach unten, auch sehr gerne auf Vokalen, vielleicht mit einem weichen Klinger als Einsatz, dass wir in die Höhe führen, eher mit Leichtigkeit und nicht mit Druck und gerne ein bisschen decrescendieren nach oben hin. Und dass wir immer wieder auch im Blick haben, dass wir die Stimmgruppen ein bisschen durchwechseln, dass nicht Kinder, Mädchen immer in der hohen Lage singen oder immer in der tiefen Lage, dass wir da einfach auch eine Sensibilität haben. Ich glaube, nach dem Abschluss des Stimmwechsels kann man ein bisschen klarer auch eine Einteilung eigentlich vornehmen, weil dann gibt es wirklich die hohe Frauenstimme und die tiefe Frauenstimme oder die typische Mezzostimme. Dann ist das ein bisschen anders gelagert.
Wenn du jetzt noch mehr über stimmpädagogisch fundiertes Arbeiten mit jungen Stimmen erfahren möchtest, dann was kannst du tun? Du kannst natürlich diesen Podcast weiterhören, das ist ja klar. Eine herzliche Einladung, auch nach Berlin zu kommen, zu unserem Symposium Junge Stimmen an die Universität der Künste in Berlin. Das nächste findet vom 11. bis 13. April 2025 statt. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und eine Veranstaltung, die ich auch von Herzen empfehlen kann, ist das große Leipziger Symposium der Kinder- und Jugendstimme, das traditionsgemäß immer im Februar eines jeden Jahres stattfindet. Das ist auch eine unglaublich besondere und singuläre Veranstaltung, wenn man sich für die Kinder- und Jugendstimme im Besonderen interessiert. Wenn du jetzt noch tiefer einsteigen möchtest, kannst du dich natürlich auch informieren über den Masterstudiengang Kinder- und Jugendchorleitung an der Musikhochschule in Hannover, den Friederike Stamer leitet. Der nächste Start ist, glaube ich, in 2025. Mehr über Friederike Stamer und ihre Arbeit mit dem Mädchenchor der Singakademie zu Berlin findest du auch auf der Webseite der Singakademie. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du den Podcast positiv bewertest und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, was in und um diesen Podcast herum passiert, dann trag dich doch gern für den Newsletter Junge Stimmen ein. Auch den verlinke ich dir in den Shownotes und du kannst diesem Podcast gerne auf den sozialen Medien folgen. Resonanz, Junge Stimmen und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gute Woche.